Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Wir haben eine vollgepackte Sendung vorbereitet und ja, wir haben heute eine neue Runde, eine neue Zusammensetzung. Zum einen der Kevin Barth von Daten.de. Hi Kevin.
Hallo Marvin.
Und noch ein Daten.de-Mitglied ist heute wieder mit am Start und zwar der Moritz. Hi.
Hi, was die Portugiesen für den World Cup, bin ich heute für Shortleg. Ich rück mal nach.
Ja, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Da reden wir auf jeden Fall später drüber, über den World Cup of Darts, aber wir wollen heute noch unseren Gast reinholen und das ist kein geringerer als Roland Scholten. Hi Roland.
Hallo, guten Abend.
Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir haben heute, wie gesagt, viel vor. Wir reden über den World Cup of Darts, machen eine kleine Vorschau, dann natürlich viel über deine Karriere. Da reden wir auf jeden Fall drüber. Und noch ganz kurz jetzt auch, die European Championship erst zu Ende gegangen, auch unser Hauptthema mit heute.
Okay.
Ja, am Anfang natürlich immer sagen wir, wo wir diesen Podcast verbreiten. Und das ist immer noch auf Anchor der Fall, Spotify, Apple Podcast. Ihr könnt den Podcast überall anhören und gerne natürlich auch bewerten oder auch Kommentare abgeben. Ja, es ist viel passiert seit der letzten Sendung. Kevin, wir wollen nochmal ganz weit zurückgehen. Die Premier League Playoffs ist schon ein bisschen her. Erinnerst du dich noch, wer gewonnen hat?
Ich erinnere mich tatsächlich, dass Glenn Durrant die Premier League am Endeffekt gewonnen hat an einem sehr seltsamen Abend, wo kein Spieler so richtig an sein Leistungsmaximum herangekommen ist. Das ist das, was mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist.
Moritz, wie war es bei dir, Premier League Playoffs? War irgendwie wirklich ein komischer Abend.
Ja, vor allem die Ansetzung im Nachgang vielleicht ein bisschen komisch, dass ja die Woche davor der World Grand Prix war und dann kamen die Spieler aus dieser Woche raus. Beim World Grand Prix, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, hat auch keiner derer, die wir jetzt bei der Premier League dann gespielt haben, wirklich überzeugen können. Und dann kommen die praktisch schon an diesem Donnerstagabend dahin, schienen so alle so ein bisschen leer zu sein.
Roland, hast du die Premier League Playoffs gesehen?
Ja, ich habe die Premier Playoffs gesehen, ja.
Und was sagst du zu Glenn Durrant als Sieger? Überraschung für dich?
Es war natürlich eine sehr fremde Premier League dieses Jahr, weil da war 10 Abende hintereinander. So, das war im Vorteil, glaube ich, für Glenn Durrant. Aber am Ende ist er der richtige Gewinner.
Ja, auf jeden Fall in seiner Premierensaison hat er das Ding gewonnen. Jetzt waren keine Fans mit dabei, Premier League am Ende. Wie ist das für dich aktuell, die TV-Turniere ohne oder mit wenigen Fans? Wie komisch ist das für dich, Roland?
Na, das ist eigentlich gar nicht so komisch. Das ist nur eine Mindset. Natürlich etwas Vorteile und etwas Gegenteil. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es für jeden Spieler das Gleiche. So, man muss daran gewohnt werden. So einfach ist es.
Okay, und jetzt waren wir ja dieses Jahr wieder mit Challengern unterwegs. Wie findest du diese Lösung und glaubst du, dass sie nächstes Jahr auch wieder mit Challengern spielen werden oder wieder zu den 10 Altbekannten zurückkehren?
Oh, ich habe keine Ahnung, was der PDC die nächsten Jahre machen will damit. Das sollen wir abwarten müssen, weil Barry Hearn versucht natürlich jeder mal etwas Besonderes und etwas Specials zu machen für die Premier League, weil das ist natürlich etwas, was über die ganze Welt geht. Und das ist natürlich das Promotion, das ist für die Darts die richtige Weg. Und ja, ob ihr alte Leute zurückholt oder dass ihr neue dabei nimmt, das ist jedes Mal wieder eine Überraschung.
Nächstes Jahr dann die Playoffs sogar in Berlin. Wir werden natürlich gespannt sein, ob oder wie die Premier League im nächsten Jahr aussieht. Mehr dazu wollen wir jetzt gar nicht sagen, weil es wirklich schon ein bisschen länger her ist. Wir machen einfach weiter mit der European Tour, denn die wurde ja in der Zwischenzeit auch schon zu Ende gespielt, seit der letzten Ausgabe von uns. Kevin, Turniere in Sindelfingen und Riesa mit den Siegern Devin Peterson und José de Sousa. Was ist dir da hängen geblieben?
Moment, haben wir nicht auch noch Joe Cullen gehabt, der an European Tour gewonnen hat? Ich glaube, Devin Peterson war einer davor. Peterson natürlich hat den Titel geholt, den er, wo man lange auch schon absehen konnte mit seinen Leistungen auf der Tour, dass da irgendwann der Titel kommen wird und er hat ihn sich redlich verdient. Genauso wie es bei José de Sousa auch lange schon die Frage war, wann er das, was er auf dem Floor spielt, dann mal auf die Bühne bringen kann. Und das hat er getan mit einem fantastischen Turnier im Finale 105er Average gespielt, Michael van Gerwen wirklich an die Wand gespielt, der auch nicht schlecht gespielt hat. Und Joe Cullen hat es dann auch noch geschafft, sich einen European Tour Titel zu sichern, auch mit einem Finalsieg gegen Michael van Gerwen. Und irgendwie gewinnt van Gerwen keine Finals mehr auf der European Tour. Und Cullen ist dadurch dann sogar noch die Nummer 1 der European Tour Order of Merit geworden.
Und aus deutscher Sicht gab hier Clemens und Max Hopp. Wie bewertest du deren Form aktuell?
Ja, ist natürlich super, dass da zwei Deutsche dabei gewesen waren. Das ist das sowieso der Anfang von der guten Dartspieler, die in Deutschland gerade sind. Ich denke, dass die nächsten 5 Jahre mehr Deutsche durchdringen sollen bei die Spitze. Und ja, es war natürlich schade, dass von den 13 Turnieren nur 4 da waren und dann doch, dass endlich das Endturnier Platz fand. Ja, das ist natürlich super.
Kevin, Franz Rötsch, ein Name, den wir noch be besprechen müssen, hat knapp die European Championship verpasst, um 1000 Pfund, aber trotzdem super Auftritte gehabt.
Ja, also war jetzt ein Spieler, der immer wieder mal auf sich aufmerksam gemacht hat, aber natürlich dann in Riesa richtig stark gespielt hat, mit dem Erfolg auch gegen Rob Cross, dreistelligen Average dann auch gespielt und am Sonntag nur ganz knapp im Achtelfinale dann letztendlich ausgeschieden. Das ist ein Spieler, bei dem es spannend wird zu sehen, wie er das dann in nächster Zeit dann auch in der neuen Saison weiterführen kann. Und es ist auf jeden Fall einer von vielen, die gezeigt haben, dass es oder was möglich ist. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler gesehen, auch ein Dragutin Horvat mal oder ein Steffen Siepmann mal. Aber Franz Rötsch hat natürlich den Vorteil, dass er noch ein bisschen jünger ist. Und ja, bin ich sehr gespannt. Das ist keiner, den man irgendwie sofort auf der Rechnung hatte. Das ist halt jemand, der von jetzt auf gleich aufgetaucht ist und der dann auf der Bühne auch überraschend stark dann gespielt hat. Also hat uns, glaube ich, alle überrascht und bin sehr gespannt. Für ihn ist jetzt wahrscheinlich die Saison zum falschen Zeitpunkt zu Ende gegangen.
Moritz, Nico Kurz hat darauf verzichtet, beim letzten Qualifier in Riesa zu spielen, dadurch dann auch nicht bei der EM mit dabei. Was sagst du dazu? Also es war ja vielleicht so einfach wie nie dieses Jahr, sich dafür zu qualifizieren aus deutscher Sicht.
Ich konnte das auch nicht richtig einordnen, weil ich so dachte, war er krank, verletzt, hat er keine Lust gehabt, weil eigentlich wäre dann ja wirklich die Nicht-Teilnahme in Riesa ein ganz aktiver Verzicht auf die European Championship gewesen, weil wir haben ja gesehen, dass 8 Spieler in Riesa durchgekommen sind, teilweise in Gruppen, wo dann der Sieger eigentlich in keinem Spiel über 80 Punkte im Schnitt brauchte, dass Nico Kurz mit seiner Qualität da durchgekommen wäre. Wäre für mich jetzt kaum zu bezweifeln gewesen, umso überraschender. Ich hatte dann vorher so ein bisschen geguckt, wie viel Pfund braucht er denn? Dann hat man ja gesehen, eigentlich er brauchte nur die Qualifikation für das Event. Also ich weiß nicht, ob er bewusst darauf verzichtet hat, in TV spielen zu wollen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch einen triftigen Grund dafür, nur der ist mir bis jetzt verborgen geblieben. Aber tatsächlich sehr überraschend.
Es gab ja die Besonderheit, dass insgesamt 8 Host-Nation-Qualifier in Riesa durchgekommen sind, weil so viele kurzfristig abgesagt haben, auch Corona-bedingt. Roland, wie findest du diese Regel, dass auf der European Tour, wenn jemand kurzfristig absagt, dann ausschließlich Host-Nation-Qualifier durchkommen und keine Associate-Qualifier zum Beispiel?
Vom PDC-Aufpunkt aus muss das natürlich so sein, weil sie die Host Nations da haben, die Leute. Und sie können dann nicht noch abwarten, von England oder so jemand überzufliegen, nur für das Turnier. So, diese Gründe ist es natürlich logisch, dass man so denkt.
Ja.
Gerade in diesem Jahr natürlich schwierig, ne? Was machst du? Du hast nur 4 Turniere statt 13 und dann, also 8 bzw. 11 waren es ja dann am Ende, 11 deutsche Teilnehmer in Riesa war natürlich schon viel. Aber es ist halt auch die Frage, was ist die Alternative? Du kannst natürlich überlegen, dass du dann irgendwie guckst, ob du diejenigen kriegst, die in der Rangliste am höchsten sind und nicht qualifiziert sind, oder die das Finale beim UK Qualifier verloren haben. Aber funktioniert das? Und das ist halt eine Geschichte, wo Roland natürlich recht hat, weil wie soll das die PDC machen? Dieses Jahr natürlich sehr zum Vorteil von allen deutschen Spielern, weil wir halt nur so wenige European Tour Turniere hatten und die 3 von 4 dann halt in Deutschland stattgefunden haben.
Man muss ja auch sagen, die Regeln standen ja vorher fest, dass über Host Nation Qualifier aufgefüllt wird. Deswegen war es jetzt für dieses Jahr wahrscheinlich die notgedrungene Lösung. Man kann sich natürlich jetzt anschauen, ob das für die Zukunft so sein muss, dass dann immer 10 deutsche Spieler dann bei so einem Turnier dabei sind, nur weil jetzt ein paar Absagen dabei sind. Weil an sich wären ja vielleicht die Spieler aus Übersee bereit, als 17., 18. in der Pro Tour dann auch nachzurücken.
Gut, du musst dich aber halt auch fragen, ob man nicht vielleicht diesen Associate Qualifier, was man da tun kann, weil das sind ja regelmäßig weniger als 30 Spieler, die da teilnehmen, obwohl es 300, 400 könnten. Man müsste sich was überlegen, wie man den vielleicht aufwerten kann, weil das ist jedes Mal, also für mich ist das jedes Mal ein Trauerspiel.
Ja. Wir hoffen einfach mal, dass es nächstes Jahr ja wenig Corona-bedingte Absagen gibt und damit auch die Anzahl der Host Nation Qualifier wieder in normale Bahnen zurückkehrt. Jetzt haben wir die European Tour besprochen. Kommen wir zu den European Championship. Das sind ja quasi ja das Finalturnier dieser Turnierserie. Und ja, es ist gerade erst zu Ende gegangen. Gestern in Oberhausen fand das Finale statt. Oberhausen kurzfristig als Austragungsort für Dortmund eingesprungen quasi. Hatten nur 250 Zuschauer maximal pro Session, auch wenn es ja auch am Freitag und Donnerstag deutlich weniger waren. Am Ende ja, gewinnt Peter Wright dieses Turnier, der Weltmeister. Roland, du hast das Turnier auch für RTL 7, glaube ich, begleitet ein wenig. Wie ist deine Einschätzung? Peter Wright mit einem sehr guten Turnier, vor allem ja, in jedem Spiel über 100 im Average.
Ja, er war einer, der wirklich gut dran ist am Moment. Und ja, dann ist es schwer, so jemanden zu schlagen. Er hat natürlich die Weltmeisterschaft gewonnen und fühlt sich gut am Moment mit seinem alten Dart, so wie die zurückgenommen hast und gesagt, na, ich habe das Problem damit gelöst. Und er hat nur diese Darts mitgenommen und ja, hat super gespielt von Anfang an. So, da ist eigentlich gar nichts über zu sagen, ob er der richtige Gewinner ist, weil da war niemand so gut wie ihn.
Es sagt halt viel über ihn aus. Also er hat es nicht, am Anfang hat man ja gedacht oder während diesem Jahr, okay, er ist Weltmeister geworden, aber dann hat er bei anderen TV-Turnieren nicht das gezeigt, was er spielen kann. Aber dann hat er es jetzt geschafft, eine Lösung zu finden, zu alten Darts zurückzukehren und ein bisschen vielleicht was zu verändern und gewinnt diesen Titel und spielt in allen 5 Partien 3-stelligen Average. Und das zeichnet einfach auch einen Weltklasse-Spieler aus, dass er, wenn es auch mal vielleicht nicht so gut läuft, dass er es schafft, eine Lösung zu finden, dass es dann wieder läuft. Und er hat ja dann auch in der 2. Runde gegen Gavin Price gewonnen. Er hatte ein schweres Halbfinale gegen Johnny Clayton. Er hatte schon in der 1. Runde gegen Gabriel Clemens einen Gegner, der ihn gut beschäftigt hat. Also es war jetzt nicht so, als wären alle gegen ihn irgendwie untergegangen. Es gab Gegenwehr, aber er hat es geschafft, immer wieder die richtigen Lösungen zu finden und hat so völlig verdient diesen Titel geholt. Und ich war schon beeindruckt, was er da an den 3, 4 Tagen angestellt hat.
Aus deutscher Sicht, Moritz, Clemens und Hopp mit dabei, wie schon angesprochen, beide mit der 1. Niederlage, aber trotzdem beide auch eigentlich mit einer guten Leistung in der 1. Runde.
Ja, absolut. Also das ist so ein bisschen Dilemma wieder, dass ein Gabriel Clemens ein Average von über 100 Punkten spielt, hat wieder einen starken Gegner gegen sich, fliegt raus. Max Hopp hat die beiden Matchstarts gehabt, da habe ich dann auch bei der 170 und dann hat man ja dann auch wieder Angst, wenn Johnny Clayton auf das 4-5 rankommt, jetzt muss er den Anwurf durchbringen, bekommt nur diesen einen Dart auf Bull, das war wieder so ein bisschen ja, bitter, aber ich glaube, wenn die beiden das Niveau so halten, wie sie es jetzt am Donnerstag gezeigt haben, dann brauchen wir uns auch für die Zukunft keine Sorgen machen. Ich meine, genauso wie wir jetzt nicht zu sehr aus den schlechten Performances immer erzählen müssen, ja, das kann man jetzt für die Zukunft draus lesen, muss man jetzt auch dieses Turnier nicht überbewerten, nur es zeigt, glaube ich, oder insbesondere bei Max Hopp wieder den Weg in die richtige Richtung an, er konnte sich über die European Tour das Selbstvertrauen wieder zurückholen, hat gegen D'Souza an einem der Wochenende ein überragendes Spiel abgeliefert, Jetzt hat er wieder Richtung 100 gespielt. Wenn das so weiter funktioniert, dann sind wir, glaube ich, in dem Bereich ganz gut aufgestellt und könnten die beiden vielleicht ja auch so am Rande der Top 32 in die Top 32 reinrutschen sehen.
Und das WM-Problem, was wir in den letzten Podcast-Folgen immer wieder angesprochen haben, hat sich bei Max jetzt, glaube ich, auch gelöst. Also es sieht jetzt sehr gut aus, was die WM-Teilnahme betrifft, sodass wir Max, Gabriel und auch Nico Kurz bei der WM haben. Und vielleicht rutscht ja auch noch ein Martin Schindler oder ein Christian Bunse oder ein Steffen Siebmann beim PDPA-Qualifier durch. Das ist ja bei so einem Zufallsturnier, ich möchte es einfach mal so sagen, ist das ja immer möglich.
Ronald, ein Spieler, der aktuell sehr, sehr gut drauf ist, ist Devin Peterson. Was sagst du zu ihm? Wo kommt das her, dass er auf einmal wirklich so gute Darts und so konstant gute Darts spielt?
Na, er hat natürlich ein Problem gehabt. Sein Spiel war nicht auf die Höhe, die er gewöhnt war von sich selbst. Und er hat Hilfe gesucht beim Colin Lloyd und beim Wayne Mardell. Und die haben beide versucht, seine Wurf zu ändern, dass er wieder durchzieht, dass er wieder normal spielt, wie er früher gespielt hat. Und die letzten paar Monate, ich glaube, letzte 5 oder 6 Monate arbeitet er schon mit Wayne Mardell daran. Und man sieht, dass das endlich dann ein bisschen stattfindet, dass er wieder zurückkommt auf sein eigenes Niveau. Aber es ist natürlich für einen Profi im Moment ist es sehr schwer, um zu sagen, hey, ich habe ein Problem. Und er erkennt das und damit dann weiterzugehen. Und das ist sehr, sehr, sehr gut von ihm, dass er sagt, hey, ich suche eine Lösung. Und jetzt sieht man auch, dass die Lösung langsam weg ist und dass es besser geht mit ihm. Besser wie vorher. Aber das hat schon 3/4 Jahr dauert das schon. Das ist nicht etwas von gestern.
Aber jetzt spielt er ja besser, als er je zuvor gespielt hat. Also erstes TV-Halbfinale, ja, gegen Wade auch Chancen gehabt und nur knapp mit 10-11 verloren. Also das ist jemand, der, glaube ich, da kommt vieles zusammen. Er hat mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet und jetzt glaubt er auch an sich und hat großes Selbstvertrauen. Und jetzt auf der Bühne war er ja schon immer eine gefährliche Spieler. Und jetzt ist der Devin Peterson da, wo er immer gesagt hat, das ist das, was ich spielen kann und wo alle gesagt haben, ja, wir haben es nur noch nicht gesehen, aber jetzt sehen wir es.
Absolut und vor allen Dingen eine bemerkenswerte Aussage von ihm vom Wochenende, die ich auffangen durfte, war die, dass die 4 Monate Pause, hat er gesagt, war das Beste, was seiner Karriere passieren konnte, weil er mal endlich die Möglichkeit hatte, 7 Tage die Woche zu trainieren und an sich zu arbeiten. Er hat vorher gesagt, 3 Tage Training, 1 Tag reisen, dann 3 Tage sich mit den besten Spielern der Welt messen, vielleicht jedes Mal einen auf die Hörner bekommen. Und jetzt hat er wirklich die Monate auch genutzt, wie Roland sagte, mit Wayne Mardell zusammen seinen Wurf zu analysieren, von Stand über Kopf, über Schulter, alles genau in Position zu bringen, dass er weiß, woran er ist. Und auch, dass er jetzt wirklich sagte, 7 Tage die Woche habe ich an meinem Spiel gearbeitet. Und ja, man sieht jetzt nach dem Dreivierteljahr, das trägt jetzt die Früchte.
Diese Aussage hat es sogar auf ntv.de geschafft, Moritz.
Oh, das ist ja Wahnsinn.
Um nochmal zurückzukommen, ich finde das Thema ja sehr spannend. Roland, findest du, dass noch zu wenige Spieler im Bereich mental oder auch was Coaches angeht, das in Anspruch nehmen? Findest du, das sollten mehr Spieler tun?
Ja, es ist natürlich etwas, man muss die richtige Person sein dafür, man muss geöffnet sein, um zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, das ist 1. 2, dann am Moment ist es so, glücklich ist es so, dass der PDC genug Geld beim Preisegeld gibt, sodass jemand etwas dafür suchen kann. So gleich wie Devin Peterson, weil Wayne macht das auch nicht für nichts. Und da sind verschiedene Spieler, die am Moment einen Mentalcoach haben oder einen Trainer oder irgendwo etwas. Weil da so viel Geld im Moment da ist, können die Leute auch etwas Extras für sich selber machen. Und das ist der richtige Weg für die Zukunft. Ich meine, die Darts soll nur besser werden und da sollen auch neue Leute dabei kommen. Und glücklicherweise am Moment sind da 2 Deutsche, Gabriel und Max Hopp. Und natürlich haben wir Schindler und wir können noch viele Namen da nennen. Und die Zukunft sieht gut aus, auch für die deutsche Darts-Spieler. Und das ist natürlich der richtige Weg für die Zukunft, in meinen Augen.
Darf ich auch mal eine Frage einwerfen an Roland?
Klar.
Es sind auch Spieler mal auf dich tatsächlich zugekommen. Ich meine, du warst ja auch nicht unerfolgreich. Und die dann sagen, ich will mal ein paar Tipps bekommen, die dann auch zu dir gekommen sind.
Ich bin natürlich, am Moment bin ich für die DDV, bin ich die Bundscoach. Ich bin beschäftigt mit Leuten in Deutschland am Moment. Und natürlich sind da viele Leute, die fragen, hey, können Sie mir helfen? Können Sie mir den richtigen Weg? Aber das sind nur Tipps, die ich so 1, 2, 3 mitgeben. Aber persönliche Trainierung, nee, die gebe ich noch nicht. Vielleicht in die Zukunft, wenn man mir fragt, aber das geht nicht für nichts natürlich. Da muss Geld dafür sein. Das ist logisch. Wir sind alle Profi. Ich bin eine Profi, bin 20 Jahre Profi gewesen. So, ja, das muss allen bezahlt werden. Aber ich habe keine Probleme damit, um jemandem zu helfen. Wenn ihr zu mir kommt, ist das kein Problem.
Jetzt finden wir sogar den super Übergang, Kevin, denn Mensur Sulevic, der hat jetzt auch tatsächlich mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet und das scheint auch wieder Früchte zu tragen.
Ja, er war zweimal im Halbfinale auf der European Tour in Sindelfingen und in Riesa und hat ja eigentlich auch eine gute European Championship gespielt, trotz allem dann aber auch eine Niederlage gegen Steve West kassiert. Ein interessantes Spiel, wo er dann 3-7 zurückliegt, sich zurückkämpft, dem Gegner das Spiel zerstört, indem er den Rhythmus verlangsamt und dann aber trotzdem wieder mit 10-9 verliert. Das ist wieder schade gewesen, weil da war mehr drin. Aber auf der anderen Seite geht es bei Mensur schon wieder in die richtige Richtung. Und wenn er es jetzt schafft, die positiven Aspekte aus diesen 3 Wochen zu ziehen, nämlich zu sagen, hey, ich war in 2 Halbfinals, und ich habe eigentlich eine gute European Championship gespielt, wo ich auch ein schönes Comeback hingelegt habe in der zweiten Runde. Wenn er es schafft, das Positive rauszuziehen, statt zu sagen, ich habe dreimal verloren, dann kann es wieder in die richtige Richtung gehen. Absolut.
Mensur wird dann ja auch beim World Cup of Darts mit dabei sein, über den wir jetzt dann auch sprechen wollen. Moritz, das ist gerade in der Einleitung schon gesagt. Heute kamen noch frische News rein, was den World Cup betrifft. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was da alles so heute bekannt gegeben worden ist?
Wir haben einmal gesehen, Singapur ist manchmal überraschend nicht dabei, weil ich glaube, Paris Lim konnte nicht wirklich anreisen. Dafür ist jetzt Portugal nachgerückt. Das hatte José de Sousa ja auch am Wochenende schon benannt. Christo Reyes wird ersetzt von Jesus Noguera. Wir haben einen World Cup hinter verschlossenen Türen, also ja, alles ein bisschen neu.
Bei China gibt es auch jemanden, der ersetzt
China
wird,
stimmt, ja.
aber da bin ich gespannt auf die Namen, was du da, wie du die aussprichst.
Zhao Sheng und Zhi Zheng Han. Aber leider, vielleicht werden es aber bekannte Namen.
Was ist
Ja.
eigentlich mit Thanavat Sgavenotsavong? Der ist nicht dabei, Kevin.
Nein, tragisch, hat sich nicht, wie auch immer. Ja, interessant
Atapol
auch.
Oipakare. Oh
Stimmt.
ja. Ein kongenialer Partner.
Wir haben ja auch nicht mehr in unserer letzten Sendung gehabt, glaube ich, um eine Stunde verpasst, dass bei Schottland sich Peter Wright und Gary Anderson gemeinsam auch dazu entschieden haben, nicht anzutreten, weil mit Reise und Fliegen und so weiter und wollen jetzt nur noch die ganz wichtigen Ranking-Turniere spielen, er und Peter Wright. Stattdessen Robert Thornton und John Henderson, was dazu führt, dass Schottland auch nicht ganz oben unter der Liste der Gesetzten mit dabei ist. Interessante Konstellation für dieses Jahr.
Ja, sogar total umgesetzt. Ne? Die Schotten sind gar nicht
Ach ja,
gesetzt,
siehst du, ja.
tatsächlich. Ja, an eins gesetzt ist dann Michael Smith und Rob Cross für England.
Ein
Roland,
sehr komisches Duo.
das sind eigentlich 2 Spieler, die aktuell zu kämpfen haben, oder?
Ja, aber das passiert beim World Cup. Man weiß ganz genau, mit wem dann gespielt werden muss. Ja, und dann müssen wir abwarten. Bei uns in Holland sind wir natürlich auch nicht froh, dass Michael van Gerwen nicht die Spitze ist, wie er gewohnt ist. Und dabei mit Noppert spielt. Und die auch die zweite oder die erste Runde verloren hat von Derek dieses letzte Turnier. Aber wir müssen abwarten. Es soll eine besondere World Cup sein dieses Jahr.
Hättest du lieber an der Seite von Michael van Gerwen Dick van Dovenbode gesehen?
Nein, ist mir eigentlich egal. Aber Michael ist natürlich auch nicht am Moment im guten Bereich. Er spielt gut, aber er ist nicht so, dass er die Nummer eins ist, dass man sagt, hey, da haben wir Michael van Gerwen, da müssen wir Angst für haben.
Er macht halt gerade viele Fehler, ja. Also ich glaube, gegen Ian White,
Na, das,
gegen,
nein, ich meine,
ne?
er macht nicht so viele Fehler. Er verpasst ab und zu noch ein Doppel, was ihm keine Vertrauen bringst. Aber seine Average, womit er verloren hat, war immer noch 102. Mhm. So, das war richtig. Normalerweise mit 102 und dann 40% am Doppel, dann gewinnt man ganz einfach. Aber er hat nur 25% am Doppel getroffen. Ja, wenn ich noch gespielt habe, war 33% noch nicht genug. So, ja, das ist unter seinem eigenen Niveau. Und das ist natürlich schwierig. Und das bringt Vertrauen mit. Wenn er die Doppel trifft in die Zukunft wieder, weil ich denke, dass er wieder fertig sein soll für die Weltmeisterschaft, dann gibt es ihm das so viel Vertrauen, dann werden die Score auch noch mal immer höher.
Und der World Cup ist natürlich jetzt sehr interessant, einfach weil das Format sehr, sehr kurz ist. Ja, weil du einfach nur First to Four in jedem Einzel spielst. Und wenn du da ein, zwei Doppel verpasst, dann kann das schon entscheidend sein. Und deswegen ist das dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, wer da weit kommt oder auch nicht weit kommt.
Stimmt. Und in meinen Augen ist es auch ein falsches Format. Aber das ist meine Idee. Es soll nur Doppel
sein. Ja.
Dann wird es interessant.
Da sind wir uns, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir uns einig sind, aber ich finde auch, dass viel mehr auf die Doppel
viermal gehen
sollte. Ja.
Ja, wir mussten natürlich auch Rechnung mithalten, dass das, wenn der beim Anfang beim PDC war nur Phil Taylor da. Und er war natürlich so groß, so gut im Vergleich mit anderen Spielern. Alle Turniere eigentlich, so wie der Grand Prix und Sie können eigentlich alles nennen, war aufgenommen für Phil Taylor. So, wenn sie die Doppel angefangen waren, die World Cup, war eigentlich niemand so gut wie Phil Taylor. So, sie mussten die Einzel da drin bringen, dass jeder Fall England, weil die Engländer sind natürlich stolz auf sich selber, die mussten sagen, hey, wir haben Phil Taylor, er muss gewinnen. Und dafür ist das aufgemacht mit zwei Einzel und dann die Doppel. Aber vielleicht in die Zukunft erinnert sich das noch hoffentlich zum nur Doppels.
Roland hat ja 1997 an dem PDC World Pairs teilgenommen, das ein einziges Mal stattgefunden hat, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, stimmt. Ja, habe ich auch gewonnen. Aber das war nur auch Pairs. Nur Pairs.
Ja, auf jeden Fall wollen wir mehr Doppel sehen, aber in der ersten Runde zumindest sehen wir nur ein Doppel sehen. Die erste Runde wird auf jeden Fall im Doppel ausgetragen und das geht ja schon am Freitag auch los. Die Deutschen dann auch im Einsatz, Max Hopp und Gabriel Clemens. Moritz, beide, wie gesagt, gut in Form. Was traust du denen zu? Also es ist auch gesetzt in diesem Jahr. Also wenn ich mir so die Auslosung anschaue, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Es wäre ja wieder das Viertelfinale mit den Niederlanden. Ne? Das wäre ja so ein absoluter Klassiker. An sich natürlich der Heimvorteil ist an der Stelle weg. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Teams da allgemein drauf reagieren. Ich meine, der World Cup hat ja auch von dieser Atmosphäre gelebt, dass sich da vier Spieler auf der Bühne teilweise gegenseitig motiviert angeschrien haben und im Hintergrund das Publikum auch war. Aber ich denke, dass jetzt Max und Gabriel auch über die Zeit jetzt langsam sich daran gewöhnt haben, auch mit wenig Zuschauern zu spielen. Die werden ihre Leistung da wahrscheinlich abrufen können. Und deswegen, warum nicht wieder Viertelfinale? Klar, ist alles immer tagesformabhängig, aber sollte doch wieder drin sein. Und wie gesagt, in dem Format Best of Seven ist doch ganz viel möglich.
Kevin Österreich kehrt zum altbewährten Paar der letzten Jahre zurück, zum Auftakt gegen die USA. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, wird interessant. Also wo steht Roby aktuell, der jetzt auch seit der Autumn Series kein Turnier mehr gespielt hat? Das wird interessant. Der Heimvorteil ist weg, mit dem Österreich bestimmt noch mal ein bisschen mehr hätte rausholen können. Was sehe ich denn? Österreich ist gesetzt als Nummer 8. Ja, die USA, das kann schon ein unangenehmes erstes Spiel werden für Österreich. Genauso wie ein mögliches Zweitrundenspiel gegen Portugal schwierig sein kann. Also, ich weiß gar nicht, was ich da prognostizieren soll. Auf der anderen Seite, wenn sie ins Viertelfinale kommen, dann England, Michael Smith, Rob Cross ist jetzt auch nicht die stabilste Kombination. Beide Spieler gerade mit Problemen auch und bei dem kurzen Format. Ich sag mal, wenn Österreich das erste Spiel übersteht, dann können Mensur und Roby, die ja sich auch gut verstehen, als Team gut funktionieren, dann können die auch bis ins Halbfinale gehen. Also
welche zwei Spieler spielen dafür Amerika?
Oh, Moment.
Danny Lobby. und ja. Chuck Pulio.
Ja, die müssen sie ganz einfach gewinnen.
Ja,
die können,
stimmt,
die können sie stimmt. gewinnen.
Ja. Young ist nicht dabei dieses Jahr.
Ja, siehst du, das ist vielleicht auch mein Fehler gewesen, dass ich irgendwie gedacht habe, bei USA spielt Darren Young mit und so. Aber,
dann aber die können sie ja auch schlagen. Die Amerikaner, ja, die müssen sie schlagen. Das ist kein Problem.
Okay.
Glaub mir, das muss kein okay. Problem sein.
Okay, okay.
Haken dran.
Okay.
Wer ist denn dein Top-Favorit? Also ich habe Wales, gut, das Wales. Muss ich einfach sagen, Wales auf dem Zettel, Gavin Price, Johnny Clayton, Roland, wer ist für dich der Top-Favorit?
Ja, das so wie du sagst, Wales ist am Moment natürlich sehr gut dran und ja, da sind immer Überraschungen. Belgien war im Final und ich denke, dass vielleicht dieses Jahr mit de Sousa Portugal etwas Besonderes machen könnte und auch die Deutschen haben eine sehr gute Chance in meinen Augen. So, das sind von mir die zwei Underdogs, die richtig gut drauf sind und wo ich etwas von erwarte.
Was ist mit Südafrika? Peterson kann ja auch durch die Einzelerfolge zumindest oft ins Doppel auch schaffen.
Ja, aber das ist nur die Hälfte. Da sind natürlich auch die anderen Länder sind noch dabei, wo wir gar nicht so viel von wissen. Wir müssen das abwarten, aber sicher ist, dass Wales gut daran ist am Moment.
Südafrika natürlich auch mit einem schweren ersten Spiel, Polen, Ratajski und Tschuk, das wird ziemlich interessant, ja. Polen, Südafrika, da kann man sich drauf freuen.
Wie ist die Tschuk? Die kenne ich gar nicht. Die Ratajski haben wir natürlich alle gesehen und die Tschuk, da habe ich noch nicht so viel von gesehen und gehört.
Ja, auch eine Tourcard, wenn mich nicht alles täuscht, und hat auch schon vor 10 Jahren, glaube ich, schon mal an der WM teilgenommen, hat auch schon mal World Cup gespielt. Also der hat zumindest mehr Erfahrung als derjenige, der mit Devin Peterson zusammenspielen muss. Der war zumindest schon mal auf einer Bühne, der Krzysztof Tschuk.
Ja, dann sind sie auch gefährlich, die Polen.
Ja, genau.
Was ist denn mit Australien? Finde ich auch sehr spannend. Whitlock und Hatter. Zum ersten Mal Hatter beim World Cup und Whitlock spielt beim World Cup eigentlich auch immer sehr gut.
Ja, die sehen auch gut aus. Ja, es wird ein interessanter Weltcup dieses Jahr. Das glaubt mir, das wird sehr interessant.
Vor allem ein heftiges Erstrundenlos. Irland wird sich als gesetzte Spieler auch nicht freuen, dass sie auf Sam Whitlock und Dame Hatter treffen.
Oh, Irland, Australien, das ist natürlich.
Das ist natürlich der Knaller der ersten Runde. Und ich glaube, William O'Connor, Steve Lennon, die haben da schon Bock drauf als Finalisten des letzten Jahres. Aber spiel mal gegen zwei Major-Gewinner in der ersten Runde als gesetzte Nation, hättest du dir ein bisschen mehr erhofft.
Also ich aber Steve Lennon hat noch niemals etwas Besonderes gemacht. Natürlich hat er gut gespielt, aber er ist nicht so wie O'Connor. Ja. Er ist in meinen Augen eine nicht so gute Spieler mit O'Connor.
Ja. Würde ich auch nicht widersprechen. Ich würde mich trauen zu tippen, dass das Finale dieses Jahr ohne England und Niederlande stattfindet.
Ja, das ist sicher. Na, dann soll ich sagen, dass sicher ist, dass Wales da drin ist.
Okay. Ja. Ich glaube, da sind wir irgendwie alle beisammen. Also bei Wales da. Aber ich finde auch Belgien, wie du schon gesagt hast, Roland, mit Dimitri und Kim, ich finde das auch sehr spannend.
Weil ja, auch sehr spannend. Es ist ein ganz offenes Turnier, glaub mir, so wie wir darüber reden. Jeder hat eine Chance. Und das bemerken die Spieler natürlich selber auch. Wir haben eine Chance. Holland ist nicht richtig drauf. England ist nicht richtig drauf. Wir haben eine Chance. Und das sollen die Deutschen auch bedenken.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Hopp und Clemens schon zusammen trainiert haben, vor Risa schon. Das haben sie mir mitgeteilt. Oder ich weiß nicht, wie die Vorbereitung da aussieht jetzt. Ob sie direkt von Oberhausen, ich glaube, die sind nach Hause gefahren, sind jetzt nicht direkt nach Salzburg durch. Aber ja, das wird sehr, sehr spannend. Die erste Runde, wie gesagt, nur im Doppel. Und ab dem Samstag dann 2 Einzel und das Doppel dann nur, wenn die Einzel geteilt werden. Und dann im Finale wird man auf jeden Fall nochmal ein Doppel sehen. Also das ist ja immerhin fest und fixiert. Wie
und
immer.
Es wird noch Grand Slam, es sind gar nicht viele Spieler dabei, die für den Grand Slam qualifiziert sind. Also irgendwas habe ich, glaube ich, auch gehört, dass mindestens ein Platz noch an irgendeinen Spieler noch gehen wird, an einen, der ins Finale kommt.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch der easyste Weg, weil der Grand Slam Qualifier ja dann am nächsten Tag, am Montag schon stattfindet.
Ui.
Kann man auch fragen, wie das, ob das zeitlich so günstig dahingelegt ist. Das haben wir dahingestellt. Ja. Ja, wie wir uns kennen, nageln wir uns fest auf Siegertipps. Das sind wir uns immer schuldig hier. Also jetzt jeder Wales sagen wäre jetzt langweilig. Ich möchte da auch schon noch ein paar Außenseiter-Tipps hören. Kevin, fang nur an.
Ich darf nicht Wales sagen, oder was?
Als erster darfst du auch Wales sagen. Also
Weil ich als Erster bin. Ja, nee, ich tippe aber ja gern auch was anderes. Was tippe ich denn? Moment, ich gehe jetzt einfach mal auf Australien.
Australien, okay. Roland, du bleibst in Wales oder machst doch Holland oder Niederlande?
Ja, ich muss natürlich die Niederlande sagen, aber ja, nein, ich muss logisch denken und dann in meinen Augen ist doch Wales am Moment, sind beide Spieler am besten dran. Und ja, das ist für mich, das sind die Sieger am Moment, so wie die alle spielen. Aber die andere Seite, alle dabei haben für mich eine Chance. So gerade wie gesagt, Deutschland ist gut dran mit Kevin, mit Max und mit Clemens. Die haben auch eine richtige gute Chance, weil er auch noch zu Hause spielen und das bringt immer etwas Extras, auch etwas Extras mehr Druck, aber da können sie beide gut mit umgehen. So, ja, es soll abwarten sein. Mit wem spielt die Portella? Weil das habe ich habe das nicht ganz gar vor mir.
Mit Bruno Rangel.
Nein, kenne ich auch gar nicht. Nein, dann hat er auch keine Chance. Ja, man muss natürlich gut suchen nach zwei Namen. Und Paul Lim, er hat mit seiner Mutter und ist nicht dabei. Ja, vielleicht doch auch.
Philippinen sind dabei. Das ist vielleicht nochmal ein spannendes Thema. Die hatten ja eigentlich fast schon abgesagt. Das war es zumindest zu lesen. Aber Ilagen und Maliktim, das sind ja schon interessante eigentlich, die beiden.
Ja, aber ja, die sind zu kurz bei dem PDC. Die sind noch zu überrascht, überwältigt beim alles, was passieren geht. Die haben noch nicht die Erfahrung, die Deutsche haben, die Belgien haben. Die Belgien, die haben auch eine richtige Chance. Ob schon Kim am Moment nicht sehr gut ist, aber Dimitri ist gut dran. So, das ist wieder eine 100% und eine 50% Spieler zusammen. Nein, ich muss doch echt beim Base bleiben.
Das ist sehr interessant. Belgien, um das noch ganz kurz, vor ein paar Jahren war ja Kim da die Nummer 1 und Dimitri die 2. Das heißt, Kim war quasi der Captain und jetzt ist es genau andersrum. Dimitri hat das Selbstvertrauen, Kim struggled und jetzt ist quasi Dimitri derjenige, der quasi der Captain ist.
Und das, ich finde, ich macht den World Cup auch immer so spannend zu sehen, welcher Teamkapitän kann vielleicht den vermeintlich Schwächeren, der auf dem Papier jetzt erstmal die letzten Monate vielleicht schwächer gespielt hat, wer kann den auch mitziehen? Dass die Belgier das in der Vergangenheit gekonnt haben, das hat man, glaube ich, gesehen. Aber das finde ich, macht ja den World Cup auch so aus, dass das Spieler über sich hinauswachsen, weil sie eben von ihrem Mitspieler angespornt werden.
Aber
Und
darum
deswegen
ist
hatte
es
ich die
auch so
Belgier.
schade. Ja, darum ist es auch so schade, dass nicht alles in Pairs gespielt wird, nur die erste Runde. Wenn alles in Pairs gespielt wird, wird es eine ganz andere Partie. Die ganze Turnier wird ganz anders. Weil dann ist es möglich, um einen guten Spieler und einen schlechten Spieler zusammenspielen lassen. Und am Moment mit die Einzel ist das, die schlechtere Spieler ist eine Schwache in das Team. Und das wird das Team notfällig am Ende. Da kann man nicht mit gewinnen.
Vor allem jeder muss nur die Finals und so von früher sehen, so à la Australien, die gegen England, die im Doppel entschieden wurden, wo man sieht, wie viel Druck auf vier einzelnen Spielern in so einem Spiel mal plötzlich lasten kann. Deswegen finde ich es eigentlich so schade, dass die letzten Finals, die wurden ja immer im Einzel entschieden, weil eben das Doppel an dritter Stelle gesetzt ist und dann spielt da meinetwegen ein Lewis gegen den Van Gerwen, während die anderen beiden zusehen, wie der andere für sich den Titel holt. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass nicht beide Spieler auf der Bühne gemeinsam diesen Titel erleben. In gewisser Weise schon, weil sie es gemeinsam errungen haben, beide haben gespielt, aber in diesem Finale dann das letzte Spiel ist meistens ein Einzel.
Ja, eigentlich müssen wir eine Enquete halten und dann fragen, was jeder wollte. Und dann müssen wir das durchdrücken beim PDC und sagen, hey, alle Zuschauer würden eigentlich nur Doppel sehen.
Ja, das stimmt. Es gab ja damals auch mal die Gruppenphase, aber ich glaube, da wurden auch Einzel mitgespielt. Und ich ziehe jetzt die Frage einfach vor, weil ich weiß, dass ihr das wisst. Die Frage ist, ob Roland das auch weiß. Es gab mal einen besonderen Modus beim World Cup of Darts. Der wurde nie wieder gespielt, aber einmal wurde er gespielt. Das ist jetzt die Preisfrage heute.
Ich halte mich raus. Ich habe es nämlich letztens schon mal gesagt.
Genau, also 2012, Roland, war der World Cup of Darts, war ein besonderer Modus. Weißt du das noch?
Gar keine Ahnung.
Gar keine Ahnung. Es
Nein.
war wirklich sehr interessant. Kevin, willst du auflösen?
Es war Loser froze first. Das heißt, wer das Leg verloren hatte, durfte auch das nächste Leg anfangen.
Okay. Könnte sein.
Aber das haben sie nie wieder gespielt. Das hat sich nicht durchgesetzt. Das fand wohl keiner so, so gut.
Das hat gerade bei Roland auch keine Begeisterung ausgelöst.
Ich war froh, dass Kevin gerade gesagt habe, dass ich mit Raymond in 97 gespielt habe. War das Jahr war mir auch ganz vergessen. Ich habe so viele Turniere gespielt. Ich habe auch niemals etwas Besonderes gehabt, mit welches Turnier auch. Natürlich sind da Turniere dabei, dass man sagt, ah, herrlich, wir gehen nach Dublin für den Grand Prix oder so etwas. Aber dann war das mehr die Venue und das Hotel und alles da drum. Aber beim PDC am Moment wird so viel verlangt, und das war früher auch, wenn ich schon spielte, wird so viel verlangt von den Spielern. Man muss versuchen, jede Wochenende nach Wochenende muss man auf die Spitze sein, um dass man in die Weltspitze mitzuspielen. So, dann ist es eigentlich egal, welches Turnier man spielt. Man würde seine beste Leistung hinsetzen und sehen lassen, wie gut man ist. Und ja, wenn man verliert, ob das dann beim Grand Prix ist oder World Pairs, natürlich hat man nicht ein gutes Gefühl, aber der nächste Woche ist auch wieder ein Turnier. Und dann muss man wieder auf neu anfangen. So, dafür habe ich nicht so viel mit welches Turnier und was für Turnier und welches Jahr. Da habe ich gar nichts mit. Das ist Vergangenheit für mich.
Folgende, da muss ich kurz einhaken, weil ich hab das, glaube ich, mal im Buch von Elmar gelesen, dass der schockiert war. Er hat dich irgendwann mal auf den UK Open Triumph 2004 angesprochen, hat gesagt, das Finale gegen John Part, und du hast gesagt, keine Ahnung, keine Erinnerung.
Stimmt.
Stimmt. Er sagte, der größte Triumph der Karriere, keine Erinnerung.
Ja. Na, ist doch auch nicht wichtig gegen wen. Ja. Das Wichtige ist, dass man gewinnt. Natürlich wüsste ich noch etwas davon. Nur die ersten 4, 5 Legs wüsste ich, dass ich gegen John Part gespielt habe. Aber die anderen Turniere, ich habe die Tialov gewonnen, ich habe viele Turniere für die BDO gespielt. Und da sind ab und zu sind da noch Flashes, die vorbeikommen, dass ich sage, ah, da habe ich gegen die und die Spieler habe ich Doppel 12 verpasst. Und ob das dann eine Leck war oder das ganze Spiel, gar keine Ahnung, weil man jede Wochenende, ich habe so viele Turniere gespielt und so viele Male 5-0-1 gespielt, ja, dass man alles erinnern muss, dann wird man bekloppt.
Jetzt sind wir doch schon mittendrin in deiner Karriere. Wir schweigen schon so ein bisschen in der Vergangenheit. Wir fangen einfach mal vorne an. 2000 war es, der Wechsel zur PDC. Warum hast du dich damals entschieden? Gesagt, okay, WDF, BDO, es ist genug, jetzt wechsle ich zur PDC.
Na, das Erschreckliche war, na, das kommt später in die Geschichte. Ich werde in 93 werde ich Weltmeister bei dem BDO. Das war in Amerika, in Las Vegas. Und da haben wir einen Brief bekommen von der damaligen WDC, der World Darts Corporation. Und sie haben uns gefragt, Raymond und mich, würden sie überkommen nach dem PDC? Aber wir haben gehört, dass sie nur kein Geld haben bei dem Turnier, nur Enveloppe mit Anteilen von der PDC. So, dann haben wir gesagt, nein, das mache ich nicht, so, das machen wir beide nicht. Und dann in 97 war ich geheiratet mit einer Engländerin und ich habe 7 Jahre auch in England gewohnt. Und bei meiner Heirat war jeder da von der BDO. Und das war, in meinen Augen waren das Freunde von mir. Aber ich habe im 98 habe ich mich nicht qualifiziert für die Embassy. Da muss ich die Qualifier spielen. Aber auf dieses Moment im 98, 99 bekomme ich von der PDC eine Einladung für die Weltmeisterschaft. Und dann habe ich gedacht, naja, gut. Ich wollte gerne die PDC spielen, weil dann bin ich sicher davon, dass ich das Startgeld bekomme. Und beim Quali muss ich erst mir qualifizieren für die BDO. Und dann, ja, das ist immer schwer. So, ich habe die BDO gefragt. Und das war 1, 2 Jahre nach meiner Heirat, weil sie alle da waren. Und so wie gesagt, jede Wochenende waren die Turniere, jede Wochenende war ich dabei. Ich habe die alle Leute mitgemacht. Und dann habe ich gefragt am BDO, in diesem Moment war das Olli Groff noch, habe ich gefragt, ich brauche nur eine Unterschrift, dass ich beim PDC spielen gehe und dann bin ich fertig damit. Und die habe ich niemals bekommen. So, ich habe das ganze Jahr 99, weil ich eigentlich übersetzen wollte nach PDC, habe ich nicht spielen können. Nur kleine Turniere und nicht Wichtiges gemacht. Und dann am Ende war ich im 2000 war ich dabei und dann bin ich, weil ich muss dann ein Jahr überwachen, wie sagt man das im Deutsch, muss ich übersetzen, warten, ob ich endlich beim PDC rein darf. Und dann von 2000 bin ich beim PDC angefangen. Aber dass sie mir nicht die Unterschrift gegeben haben, hat mir sehr viel weh getan, weil ich habe eigentlich gedacht, dass sie alle Freunde von mir waren. Aber es war niemand ein Freund von mir. Niemand hat mir gesagt, gleich in meinem Gesicht, hey Roland, so ist es, darum bekommst du das Unterschrift nicht oder darum geben wir das nicht. Weil da war so eine Hetze zwischen BDO und PDC auf diesem Moment. Das geht alles, das dreht um das World Darts, da war die Kurzsache oder wie nennt man das auf Deutsch, die waren im Gericht. So ja, das war schade, dass das ein schlechter Moment war in meiner Karriere, aber ich habe davon gelernt und ja, niemals zurückgeschaut, wenn ich einmal beim PDC war.
Wieso ist Raymond van Barneveld nicht mit dir zur PDC 2000 schon gewechselt?
Gar keine Ahnung.
Okay.
Weil ich glaube, dass ihr noch Kontrakte gehabt haben beim. Er warte immer auf einen Kontrakt für die PDC, weil er war natürlich die Nummer 1 bei dem BDO und dann hat er Geld bekommen, in meinen Augen, um beim PDC spielen zu kommen. Und das erste Jahr im 2000 haben sie ihm etwas geboten und das war zu wenig, glaube ich.
Okay.
Das hatten wir schon angesprochen, UK Open 2004, der Sieg, wahrscheinlich dein größter Erfolg bei der PDC, aber auch zweimal im WM-Finale. War es wirklich dann der schönste Erfolg damals, der UK Open-Sieg, oder gibt es einen Moment, wo du sagst, den vergesse ich niemals?
Oh, das sind verschiedene Momente, die ich niemals vergesse. Und das hat nicht mit Siege zu tun. Zum Beispiel, ich habe die erste oder die zweite Runde, ich habe gar keine Ahnung, gegen Dennis Offens gespielt, auch beim UK Open. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich wirklich gut dran. Und im Final gegen Phil Taylor war ich in die Zone, habe ich geführt. Und ja, das waren gute Momente. Und tegen Colin Osborne 9-1 geschlagen, auch beim UK Open. Das sind gute Momente. Aber ja, jeder Spieler hat so seine eigenen Momente in meinen Augen. Ich habe irgendwo im Jahre 80 ein Turnier gespielt. In der Schweiz und da habe ich auch so super gespielt für mich selber, dass ja, das ist ungefähr gleich mit wie man ein Turnier gewinnt.
Wie kam es dann zu der Schulterverletzung 2008? Das hatte ich ja dann schon die Jahre danach auch ja, ein bisschen beeinträchtigt auf jeden Fall und später dann auch ja, das Karriereende. Hat das viel mit der Schulter auch zusammengehangen?
Ja, alles, weil ich habe in 2007 habe ich da Schmerzen gehabt, habe ich ein Jahr durchgespielt und dann meine letzte Partie war eigentlich gegen Mensur.
Das war European Championship, ja.
Ja, und das war die einzige Mal im Leben, dass ich geweint habe über Darts. Ich habe 4 Einbares und dann war die Break. Und dann habe ich eigentlich gelachen, so wie ist es möglich, dass ich mit 60 am Schnitt noch ein Leck gewinnen konnte von so einer wie Mensur. Das war seine eigene erste oder zweite Turnier auf die Fernsehen, glaube ich. Er war noch gar nicht so gut dran. Und eigentlich normalerweise habe ich ihn schlagen müssen. Aber er hat mir geschlagen am Ende und dann war ich von der Bühne abgegangen und dann wüsste ich auch ganz genau, hey, jetzt ist es soweit, das könnte Ende meiner Karriere sein. Und das hat mir wehgetan, wirklich wehgetan. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt versuche ich irgendwo eine Operation oder irgendwo etwas, um das zu verbessern. Und das war in 2008. Dann habe ich noch 5 Jahre versucht, um wieder zurückzukommen in die Spitze. Aber durch die Operation war etwas schiefgegangen und ich könnte nicht mehr so viel trainieren wie früher. Und ja, wenn man nur 5 Jahre verliert, dann bringt das auch keinen Spaß. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es über und jetzt ist es am Ende Karriere.
Gab es denn, du hast Ende 2013 aufgehört, hast du den Schritt jemals bereut? Hast du jemals nachher gesagt, oh, vielleicht starte ich nochmal ein Comeback? Gab es diese Gedanken mal bei dir?
Ja, die habe ich natürlich noch gehabt und das habe ich auch, das war einzig, das habe ich 2 Jahre her, habe ich das gesagt gegen meine Freundin, habe ich gesagt, na, vielleicht soll ich es doch nochmal versuchen. Dann habe ich so einen Schmack bekommen, dass sie sagt, bist du verrückt oder was? Raus mit dir, wenn du noch immer deine Darts um Darts zu spielen, dann bist du raus. Na, das war für mich deutlich, dass ich nicht mehr anfangen muss.
Ja, herrlich, herrlich.
Aber es gab vorher keinen auslösenden Moment dafür, dass du gesagt hast, jetzt ist der Moment, wo ich wirklich aufhöre, weil ich meine, ich glaube, Taylor hat mal gesagt, der ist eines Morgens aufgewacht, hat gesagt, dieses Jahr beende ich meine Karriere. Das war so, als wenn sie irgendwie einen Schlag getroffen hätte, war das dann so zum Ende hin, ist das ausgelaufen oder gab es auch so einen Moment, wo du gesagt hast, nee, jetzt, das mache ich nicht mehr?
Jetzt ist es mir nicht ganz deutlich, Entschuldigung dafür, weil mein Deutsch ist nicht so gut, ist meine dritte Sprache, aber du hast über Phil geredet und über mir. Beim Phil hast du gesagt, war das auf ein oder anderer Tag?
Genau, der hat mal gesagt,
nein, dass er praktisch... Nein, ich soll dir sagen, wie das bei Phil war.
Dann hat er gelogen.
Da hast du den ganzen falschen Eindruck davon oder die falsche Information. Beim Phil ist es so, Phil war 53, glaube ich. Und sein Vater ist nicht älter geworden als 56. Und Phil hat immer gesagt, wenn ich 56 werde, will ich aufhören mit Dart zu spielen, dann bin ich fertig. Das hat ihm so einen Angst gegeben, dass sein eigener Vater mit 56 gestorben war, dass er hat gesagt, mit 56 muss ich fertig sein. Und das war die Geschichte hinter Phil. Und Phil hat dann immer gespielt und dann war er 57 und dann war es am Ende. Und dann hat er gesagt, jetzt bin ich so weit. Dann war auch Michael da dran. Und ich wüsste nicht ganz genau, ob er 58 war, wenn er noch in die Finale war das letzte Jahr oder dass er jetzt 59 war. Aber er war durchgegangen, weil ich habe sehr viel Zeit mit Phil durchgebracht und wir haben da ganz viel über geredet. Und dann hat er gesagt, ja, das war meine Ding, meine Vater. Und dann hat er noch immer durchgespielt, weil der PDC nicht ohne ihn konnte. Und er war natürlich auch sehr verrückt auf Darts und Geld und alles, was damit zusammenhängt. Aber er muss natürlich auch für die PDC sehr, sehr viel Arbeit machen, weil er war das Paradepart. Er war die Mann im Vorne. Ja, und dann endlich kam Michael van Gerwen da und könnte er sagen, hey, jetzt könnte er alle Arbeit machen, die ich all diese Jahre gemacht habe. Und das war eigentlich, da war er sehr froh damit. Und Jahre nachher, 2, 3 Jahre nachher, nach das WM, seine letzte WM, war ich noch 1 oder 2 Exhibitions mit ihm. Und da habe ich gesagt, Phil, warum hörst du nicht auf? Und dann hat er mir gesagt, ja, ich würde auch aufhören, aber am Moment habe ich noch für die nächsten 2, 3 Jahre habe ich noch 180 bis 200 Exhibitions stehen und haben mir die Leute gefragt. So, dann kann ich dann einfach nicht aufhören. Aber er spielt am Moment weniger wie früher, viel weniger.
Aber ich fand die Geschichte jetzt spannend, weil ich meine, das tatsächlich aus dem Sport1-Interview mal mit aufgeschnappt zu haben, dass Taylor so diese Geschichte von ich wache auf und will aufhören.
Ja, ja.
Jetzt setzt man, aber der hat sich ausgedacht.
Mach das mal nicht.
Wann hast du denn gewusst, dass du aufhörst? Ich meine, du hast von 2008 noch 5 Jahre weitergespielt. Wann hast du gewusst, es ist vorbei?
Ja, für mir war es ein Ziel, um 25 WMs zu spielen. Und der letzte Jahr, oh, jetzt fragst du mir auch wieder etwas und ich wüsste nicht, ob das letzte Jahr war, das ist sehr schrecklich, bin ich nach Spanien geführt, für eine Qualifikation zu spielen. Und die habe ich dann noch gewonnen und dann habe ich das WM gespielt, da habe ich die Vorrunde gewonnen und dann die gleiche Abend muss ich gegen Ronnie Baxter, glaube ich, spielen.
Ja, genau.
Und normalerweise habe ich so viel Aggressivität in meinem Spiel gehabt und das war gar nicht mehr da. Da war gar keine Lust mehr da drin, alles hat mir wehgetan und ja, immer meine Körper und dann habe ich auch sagen müssen, ja, ich bin schon 5 Jahre unterwegs, 5 Jahre versuche, um wieder in die Reihe zu kommen. 5 Jahre jede Wochenende going, trainiere so viel wie möglich, immer mit Schmerzen spielen und keine Resultate bekommen. Da muss man auch realistisch sein, um zu sagen, hey, ich habe es versucht, 5 Jahre. Ich bin nicht jemand, der sagt, morgen höre ich auf. So, ich habe es versucht, aber es geht ganz einfach nicht mehr. Und dann muss es so sein.
Und was machst du heute? Also wir wissen, dass du bei RTL Seven immer wieder auch Experte bist. Was ist?
Und dabei bin ich natürlich am Moment im Studium und dann ich bin der Bundestrainer für die DDV. Das mache ich auch noch dabei. Ich habe hier noch meine Arbeit für mit Darts. Ich helfe auch eine Behinderte hier in Holland. So langsam habe ich zu viel Arbeit. Es freut mich eigentlich ein bisschen, dass die Exhibitions nicht mehr da sind durch Corona. Aber natürlich vermissen wir das Geld denn, weil ich bin keine Multimillionär, so wie die anderen Leute in die Spitze. Das war nah meiner Zeit. Ich mache das Beste davon. Ich bin gesund. Ich genieße jeden Tag von alles und habe sehr viel Spaß mit dem DDV und sehr viel Spaß mit RTL für die Fernsehen. So, ja, ich habe genug Arbeit.
Was studierst du denn, wenn ich fragen darf? Das interessiert mich.
Na, ich muss natürlich eine Papier bekommen, dass ich eine Trainerspapier habe. So, die mache ich hier in Holland und in Deutschland gleichzeitig. Aber Deutsch ist meine dritte Sprache. So, das ist für mich sehr schwer, kann ich dir sagen.
Wie ist das denn mit dem DDV gekommen, dass du jetzt Bundestrainer bist?
Meine letzte Sponsor war McDarts, Ralf Rademacher. Und er hat eine neue Gebäude geöffnet. Und auch die DDV war eingeladen und da war auch jemand da von der DDV und da habe ich gesagt, und er hat mir gefragt, was machst du gleich so, wie du das machst. Und dann habe ich gesagt, na, jetzt spiele ich noch Exhibitions und so und so und so. Und in Holland haben sie mir gefragt für Bundestrainer. Und dann habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich würde Bundestrainer werden, ist für mich kein Problem, aber mit meiner 35-jährigen Erfahrung mache ich das nicht für nichts. Weil das kostet mir Zeit, Geld, Energie. Und ich würde ich brauche nicht so viel Geld, dass man sagt, oh, das ist überraschend, dass ihr so viel dafür bekommt. Nein, ganz einfach, jeden Monat etwas und dann bin ich zufrieden. Und das hat er mir angehört und 2 Jahre nachher ruft die DDV mir an und sagt, Roland, hast du noch Interesse für ein Gespräch über Bundestrainer? Und sagt, ja, immer, das ist kein Problem, weil in Holland haben sie mir auch gefragt. Und dann habe ich auch ganz einfach gesagt, ich mache es nicht für nichts, ich würde jeden Monat etwas dafür bekommen. Mhm. Und in Holland war da kein Budget dafür. Und in Deutschland ist da am Moment Budget dafür. So, die haben mir gefragt und wir sind darüber reingekommen. Und so bin ich jetzt für die DDV der Bundestrainer. Aber die haben natürlich auch deine eigene Eisen. Ich muss Papiere haben, ich muss frei sein, von Polizei für wie sagt man das, dass man etwas Schlechtes getan hat, dass ich keine
Pädophile bin. Polizeiliches Führungszeugnis.
Ja, so etwas, dass ich keine Pädophile bin und
Ja,
aber das ist logisch. Ich arbeite natürlich auch mit Jugendspielern und mit Damen und mit Herren. So, das ist für mich auch kein Problem. Alles war richtig, alles hat geklappt. So, jetzt ist es für mich nur noch, dass ich die Papiere bekomme und dann ist alles gut.
Wir haben jetzt eine Überschrift für den Podcast. Es ist für mich kein Problem, dass ich kein Pädophiler bin.
Ja. Aber das, wie läuft das ab? Ihr macht ja viele Lehrgänge dann auch. Was machst du da genau? Geht es um den Wurfstil auch oder auch um mentale Geschichten?
Na, alles, was die Spieler gebrauchen. Ich würde natürlich, ich habe ein gutes Jahr Glück gehabt oder dieses Jahr Glück gehabt, weil die Corona da ist und keine Wettkampf da sind. Es ist schlecht für die Deutschen am Moment. Aber hoffentlich der neue 3-Landesturnier oder die 4-Nations-Cups, so wie das heißt, wieder Durchgang findet nächstes Jahres. Und dann natürlich die WM und EM. Ja, und dann dahin, die Weg dahin, da müssen wir natürlich die richtigen Leute beieinander suchen und sagen, das ist die Nationalmannschaft. Und am Moment arbeitet die DDV auch mit Markus Koch, einem Mentalcoach. Und alles ist am Moment möglich. So, das ist wirklich gut, auch für die deutschen Dartspieler.
Kurz vielleicht noch dazu, bei der WDF hat sich ja einiges getan. Die BDO scheint ja, wir haben unter Des Declin ihr Ende zu finden, jetzt tatsächlich nach so und so vielen Jahren. Wie siehst du jetzt die Rolle des WDF dann? Also die planen ja auch neue Turniere wieder.
Das soll die Zukunft sehen lassen, das wüsste ich auch natürlich nicht. Es ist schade, dass der BDO nicht mehr da ist und dass viel davon abhängig war. Aber hoffentlich ist die Zukunft so, dass die WDF der Bund wird, wo wir alle aufwarten und sagt, ja, so gehen wir das machen. Und das ist die Zukunft für alle Länder, um daran teilzunehmen.
Ich würde gerne noch kurz zurückschauen, weil du hast eben über RTL 7, über deine Tätigkeit als Kommentator gesprochen. Du hast ja vor dem niederländischen Fernsehen auch mal im deutschen Fernsehen gearbeitet. bei Sport 1. Wie kam es dazu, dass du ab, ich glaube, World Matchplay 2009 oder 10 war dein erstes Turnier auf Sport 1?
Ja, stimmt. Na, das war auch so gegangen. Ich habe Glück gehabt. Ich spreche verschiedene Sprachen, so auch ein bisschen Deutsch. Ich habe 7 Jahre in England gewohnt und ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Ist mir eigentlich alles scheißegal. Wenn ich einen Fehler mache, geht links rein und rechts raus. Die Hauptsache ist, dass wir einander verstehen. Und ja, man hat mir gefragt, wirst du vielleicht hier in Deutschland, weil ich habe dann auch natürlich die Premier League gespielt und ich habe natürlich sehr viel Erfahrung beim PDC gehabt. Ich habe jedes Jahr mindestens 40 Mal auf dem Fernsehen gestehen. Und dann hat mir gefragt, willst du hier Kommentar geben? Na, kein Problem. Und ich habe auch eine gute Klick gehabt und immer noch mit Elmar. So, das hat Spaß gebracht.
Wieso hat das dann 2013 aufgehört?
Ja, am Ende sind das natürlich alle finanzielle Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja, bis hier und nicht weiter. Das kostet mir nur Geld und ich bin zu lange unterwegs und ich bekomme nicht das Richtige dafür. Und dann hat mir RTL hat mir ein Angebot gemacht, was zweimal so gut war. Ja, dann bin ich natürlich blöd und ein Idiot, wenn ich nicht in Holland bleiben und in Deutschland für weniger arbeite gehen.
Und da durftest du auch, glaube ich, als Experte dann auch vor der Kamera, das war bei Elmar, ja, glaube ich, ja, nur so ein Sidekick auf dem Kommentatorenplatz und dann, ja, dort war das ja im Studio richtig, ne?
Ja.
Ja, eine Frage hätte ich noch zum Abschluss und zwar würde ich dich gerne fragen, Roland, was hältst du denn vom Comeback von Barney, das Angestrebte? Was glaubst du, wie wird das verlaufen und warum macht er das?
Raymond ist eine Person, die gerne im Spotlight steht. Und er ist natürlich auch in einem Team zusammen mit Jeffrey de Zwaan. Und die haben die gleiche Sponsor und die haben geredet. Und ja, Raymond hat natürlich auch sehr viel Erfahrung und hilft natürlich auch und gehört in das Team mit Jeffrey. Und die Trainer, die dabei ist, Ibe Kuitert, das ist eine Junge, die früher Jahre, im Jahre 80, auch in Nationalmannschaft hier in Holland gespielt hatte. So, da ist eine Menge Erfahrung da und sie versuchen, ja, eigentlich Jeffrey zu helfen. Und dabei ist es natürlich so, dass Raymond sagt, na ja, vielleicht versuche ich es. Ich habe eine sehr schlechte Periode gehabt. Mit seiner ersten Frau. Jetzt hat er eine neue Freundin. So, Leben ist alles wieder gut und sieht alles gut aus und er fühlt sich besser. So, an der einen Seite verstehe ich das, aber an der anderen Seite denke ich, weil in Holland hat er ein Riesenturnier gegeben, das war mein letztes Turnier und bla bla bla. Und dann denke ich auch, ja, warum machst du noch so etwas? Es soll ihm sehr schwer werden, weil eine Person im Herz erinnert nicht. So, ich denke, dass wenn er hat die Möglichkeit, sich auf die WM zu spielen. Aber wenn er das nicht macht, wenn er 3, 4, 5 Turniere hintereinander verliert, weil das Niveau so gesteigert ist und er nicht mehr da ist, dann denke ich, dass er ganz einfach wieder aufhört.
Ähnlichen Gedanken habe ich auch schon gehabt, ja. Mich würde dann noch eine Sache interessieren, niederländische Dartsport. Wir haben ganz viele Niederländer inzwischen bei der PDC. Ich glaube irgendwie 13 oder 14. Aber wir haben Michael van Gerwen als Nummer 1 der Welt und danach kommt lange nichts. Wir haben nur einen Niederländer unter die erste 20. Warum ist das so? Wieso ist es für die anderen, es sind so viele bei der PDC, wieso ist es für die anderen so schwer, da nachzurücken?
Nein, ich drehe es um.
Okay.
Am Moment sind da 17 Holländer in der Top 100, lass uns das so sagen. Ich glaube, okay, dass 17 Leute eine Pass haben, eine Tourcard haben. Wie viele Deutsche haben am Moment eine Tourcard? nein, ich mache keinen Spaß daran. Nein, ich mache nicht etwas Blödes darüber. Ich würde nur fragen, wie viele sind da am Moment, denkst du?
6.
6, genau. 5 Jahre her war da vielleicht noch nur ein. So, ich denke, dass die Holländer sehr früh sein müssen und die Deutschen sehr früh sein müssen, dass wir am Moment 17 Leute haben, die Deutschen schon 5. Langsam über die Jahre kommen da viel mehr Holländer dabei, viel mehr Deutsche dabei. Die Sport wird global, die wird international viel besser. Und wir müssen nur froh sein, und das ist auch eine Aussonderung, habe ich gerade auch auf Fernsehen gesagt, am letzten Freitag, wenn ich da war, wie gut Michael van Gerwen ist und wie froh wir eigentlich darauf sein müssen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir in Holland die Nummer 1 in der Welt haben. Und dass das für so viele Jahre hintereinander war, mit Raymond, mit mich selber, mit Go, mit Leuten, waar het angefangen war beim Embassy mit Bert Vlaardingenbroek in de jaren 90. Daarop moeten we eigenlijk stolz zijn dat die Leute da zijn. En zo moeten we ook super stolz zijn dat we heute nog immer die Nummer 1 een Holländer is. En ja, dat er een Aussonderung is, ja, dat hebben we natuurlijk Glück. Maar man kan niet erwarten dat van de 17 Leute die da zijn, dat die andere 16 dan ook Aussonderingen zijn. Das ist gleich in Deutschland. Wir haben natürlich eine Zeit, hast du Max Hopp gehabt. Aber jetzt ist Clemens in meinen Augen der Nummer 1. Und Max Hopp ist der Nummer 2.
Ja, sogar in der Weltrangliste jetzt mittlerweile.
Ob das die Weltrangliste ist, ja oder nein. Aber Moment, wie er spielt. War 2 Jahre her, wenn du mir gefragt hast, Max Hopp und Martin Schindler, habe ich gesagt, in meinen Augen ist Martin Schindler ein besserer Spieler wie Max Hopp. Er hat mehr Charakter, er hat besser gespielt, er hat mehr Ausdauer geschaut, er hat mehr Kraft gegeben in Partien, dass ich denke, ja, das ist jemand, der eine Durchsetzung hat. Und das habe ich von Max noch nicht gesehen. Es hat auch eine Weile gedauert, bis Max wieder da war. Und jetzt ist er wieder auf dem richtigen Weg. Aber er war natürlich auch sehr jung. Und dafür hat Deutschland am Moment auch einen Vorteil. Max Hopp ist natürlich noch immer sehr jung. Und die Zukunft sieht gut aus für die Deutsche.
Wäre es für dich die niederländische Nummer 2, um das Thema abzuschließen? Also weg von der Weltrangliste?
Weg von der Weltrangliste muss ich sagen, dass Jeffrey de Zwaan ist gut, Danny Noppert ist gut. Die sind alle am Moment sind sie gut, aber noch nicht gut genug. Man braucht die Erfahrung und die Zeit, die Jahre, die man braucht, um die Erfahrung zu bekommen, da sieht man schon, wie gut die Spieler eigentlich sind. Und am Moment sind wir in die Zwischenjahre, ob sie durchgehen noch nicht. Haben sie das Charakter, haben sie die Motivation, haben sie die Sponsor? Das sind von so vielen Faktoren abhängig, dass ja oft, wenn da ein guter Spieler da ist und keine Sponsor hat, ja, dann kann er auch ganz einfach nicht nach alle Turniere gehen. So, man muss auch ein bisschen Glück haben. Und man muss die richtige Person haben. Und jetzt ist dann wieder, wo wir vorher über geredet haben, wieder einen Schritt weiter, weil da sind Leute, die haben schon einen Mental Coach. Da sind Leute, die haben schon einen Personal Trainer. Da sind Leute, die haben einen eigenen Masseur dabei oder so etwas. Und dann hat jemand mit so etwas, hat so viel Vorstand im Vergleich mit jemand, die noch die Erfahrung bekommen muss und dann auch noch seine Geld verdienen muss. Und dann kann er vielleicht sagen, oh, jetzt habe ich die 2-3%, die jemand, die jetzt in die Spitze ist, die könnte ich dann auch bekommen. So, für die Masse unter dem Spitze wird es immer schwieriger. Darum sieht man auch am Moment, dass da verschiedene Leute sind mit guten Leistungen. Darum ist es nicht immer mehr Michael van Gerwen, die jetzt dann vielleicht ein Dip hat oder immer noch die Gerwin Price oder immer wieder Peter Wright. Dafür sind da Gewinner beim Euro-Tours, so wie de Sousa, so wie Peter Devin Peterson und du. Nennen sie mir alle. Ja. Die vier, weil die vier, das sind natürlich drei, ja eigentlich in meinen Augen, wenn die die Liste anschaut, sind das fremde Gewinner.
Doch. Für European Tour. De Sousa, ja. Peterson, Cullen,
Cullen, ja, sind natürlich, das sind nicht die Leute, die wir erwarten.
Das hat die Corona-Pause so ein bisschen beschleunigt, dass jetzt so der ein oder andere Topspieler auch so aus dem Rhythmus ein bisschen ist und dass das auch ein bisschen zusammengerückt wird.
Wir haben auch die Ruhe benutzt. Das ist auch, weil wir, so wie gesagt, jede Wochenende nach Wochenende sind wir unterwegs. Und jetzt endlich, ob es gut ist oder nicht, durch Corona sind sie 2-3 Monate zu Hause. Ja, das ist doch herrlich, wenn man eigentlich jetzt Urlaub haben könnte, ohne dass da Turniere sind. Aber ich denke, im Dezember, wenn wir alles da wieder an gewöhnt sind, ohne Zuschauer oder mit wenigen Zuschauer, wie es jetzt dreht, dass sie alle wieder fertig sind für die WM. Und das ist das Turnier, wo es umdreht. dass jetzt noch die World Cup da ist. Da, ich glaube, dass da kommt noch eine Players Championships oder irgendwo. Da kommt noch eine
Winter Series.
Grand Slam.
Da kommt noch eine Fernsehturnier dazwischendurch. Aber ich denke, dass sie alle fertig sind für die WM.
Die ziemlich sicher stattfinden wird, was man so liest. Wayne Mardell hat es gestern getwittert. Peter Wright hat im Interview gesagt, 13. Dezember soll es losgehen. Wie heißt der? Haupai Puha aus Neuseeland hat eine Einladung bekommen, wo drauf steht 15. Dezember. Also es sieht schon so aus, dass sie die WM stattfinden lassen.
Glaub mir, dass das jeder Fall stattfindet. Das könnte ich dir sagen. Da ist zu viel Fernsehgeld, dass Barry kann nicht sagen, das machen wir nicht. Das geht doch. Aber wo es durchgeht oder wo es gespielt wird und mit wem, aber es soll jeder Fall auf Fernsehen sein.
Ja, und das werden wir auf jeden Fall auch dann verfolgen. Roland, besten Dank fürs Dabeisein. Hat super viel Spaß gemacht, aber sehr interessant.
Gern gemacht. Kein Problem. Ja, Kevin und Moritz auch, vielen Dank für dabei sein und vielleicht sprechen wir einander schnell wieder.
Ja, bleibt das würde uns sehr, sehr freuen.
Und bleibt alle gesund.
Auf jeden Fall.